Afghanistan spielt in den deutschen Medien kaum noch eine Rolle. Es sei denn, es geht um Abschiebungen. Weshalb verschwindet ein Land auf diese Weise aus der öffentlichen Aufmerksamkeit?
Das ist eine komplexe Frage. Ich würde zunächst mal denken, dass Afghanistan mit diesem Schicksal nicht ganz alleine ist. Also wenn Sie an Jemen, Südsudan, Venezuela und so weiter denken, dann kann man sich auch dort die Frage stellen. In Afghanistan, könnte man sagen, gibt es aber noch eine Reihe zusätzlicher Gründe. Zum einen das Desaster nach 20 Jahren NATO-Besetzung Afghanistans, um dann den Taliban wieder den Schlüssel der Herrschaft zurückzugeben, nachdem sie militärisch vertrieben worden sind. Zum anderen, weil sich die Lage seitdem, wie Sie gesagt haben in der Anmoderation, immer weiter verschlechtert hat und das ein noch schlechteres Licht auf unser sozusagen Afghanistan-Engagement wirft.
Sie haben schon das Taliban-Regime erwähnt. Wenn Afghanistan nämlich heute in den Medien vorkommt, dann fast nur noch als Taliban-Staat oder Taliban-Regime. Was geht dabei verloren, wenn ein ganzes Land auf die Taliban reduziert wird?
Zunächst muss man sagen, dass die Taliban ihre Herrschaft tatsächlich sehr stark konsolidiert haben und es nicht danach aussieht, dass es Massenbewegungen gegen die aktuelle Taliban-Regierung gibt. Auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, dass Afghanistan ein sehr regional differentes Land ist, ein multiethnisches Land, eine zum Teil sehr schwer zugängliche Region. Insofern ist es auch so, dass die Taliban nicht in allen Regionen gleichermaßen das Sagen haben, sondern es gibt eine Reihe von ganz unterschiedlichen kulturellen Traditionen.
Hätten Sie da ein Beispiel für unsere Hörerinnen und Hörer, was Sie damit meinen?
Naja, in Zentralafghanistan beispielsweise, also in Balch und Rasni, gibt es Meldungen darüber, dass ohne sozusagen offizielle Zustimmung der Taliban Männer und Frauen gerade dabei sind, eine große Straße zu bauen, weil sonst einfach da absoluter Stillstand wäre. Und insofern gibt es eine ganze Reihe von lokalen Kooperationen oder auch zum Teil überregionalen Kooperationen, die dann gar nicht hier irgendwie in unseren deutschen Medien erwähnt werden, aber die durchaus in anderen Nachrichtenkanälen immer wieder für Schlagzeilen sorgen.
Wer in deutschen Medien ja immer mal wieder zum Glück vorkommt, sind Frauen. Und wenn Frauen thematisiert werden, besteht da nicht die Gefahr, dass deren Situation lediglich beschrieben wird und die Stimmen afghanischer Frauen selbst zu selten gehört werden?
Ja, das ist ganz bestimmt so. Auf der anderen Seite muss man sehen, dass die Lage ein bisschen komplexer ist, als sozusagen, dass alle Frauen jetzt irgendwie zu Hause eingesperrt sind. Wir haben selbst vor drei Jahren eine Arbeitsmarktanalyse gemacht und da gab es zum Beispiel 25% der Stellenausschreibungen für Akademikerinnen und Akademiker waren ausschließlich für Frauen. Das passt gar nicht so richtig zum Bild, was wir haben, aber man muss sehen, dass es schon auch viel komplexere Situationen da sind. Es gibt nach wie vor bestimmte Bereiche, in denen Frauen arbeiten, Gesundheit beispielsweise, auch akademisch arbeiten. Aber Sie haben natürlich recht, dass die Menschenrechtslage von Frauen in Afghanistan absolut katastrophal ist. Und die Frage ist dann aber, was kann man genau tun, um dem entgegenzuwirken?
Ja, was kann man tun?
Ich würde denken, zunächst erstmal Aufmerksamkeit erzeugen, eine gewisse Beharrlichkeit haben bei dem Thema, damit Afghanistan immer wieder und die Rechte, die sozusagen stark beschnittenen Frauenrechte in den Medien auftauchen. Auf der anderen Seite muss man sich ein bisschen davor hüten, dass weiße Männer, in ihrem Fall indische braune Frauen, vor braunen Männern retten. Das ist immer so ein sehr ambivalent. Wenn man da nicht aufpasst, tappt man in ganz fürchterliche Fallen. Aber man kann natürlich auf die systematischen Verletzungen von Frauenrechten hinweisen. Sima Samar beispielsweise, eine sehr bekannte Menschenrechtlerin, die auch nach freigekommen wird, spricht von Gender Apartheid, die Taliban installiert haben. Und das ist schon ernst zu nehmen und darauf ist hinzuweisen. Und dann muss man schauen, wie man konkret vor Ort Leute unterstützen kann über NGOs, humanitäre Hilfe, Zugang zu Bildung.
Welche Folgen hat es für die Situation, die Menschen in Afghanistan konkret, wenn unabhängige Menschenrechtsarbeit zunehmend ins Exil gedrängt wird und viel zu selten innerhalb des Landes vor Ort stattfinden kann?
was Sie schon benannt haben, die verschwinden sozusagen. Das Thema verschwindet mehr und mehr. Es gibt ja viele Versuche, also jetzt von einer Shahzad Akbar, ist die Nachfolgerin von Sima Samar in der Menschenrechtskommission. Und sowohl Sie als auch Sima Samar haben jetzt jüngst Berichte vorgelegt über die Situation afghanischer Frauen und versuchen aus dem Exil immer wieder Aufmerksamkeit zu erzeugen und Politikerinnen und Politiker zu überzeugen, hier gegenüber den Taliban klare Kante zu zeigen, zum Beispiel nicht mit ihnen zusammenzuarbeiten und sie international weiterhin zu ächten.
Was wurde in dem Bericht über die Situation der Frauen in Afghanistan thematisiert?
Dass sie immer schlechter wird in den letzten Jahren. Also dass die viele Bereiche, die im Arbeitsmarkt noch zugänglich waren, weiter beschnitten worden sind. Der Zugang zu Bildung immer weiter zurückgefahren worden ist. Und dass sich die Situation aktuell so darstellt, dass überhaupt keine Trendwende in Sicht ist.
Viele afghanische Menschen in der Diaspora versuchen, politische und soziale Arbeit aus dem Ausland weiterzuführen. Welche Rolle, welche Bedeutung spielt dieser transnationale Aspekt?
Einen sehr bedeutenden in vielerlei Hinsicht. Zum einen geht es um die berühmten Remittances, also Rücküberweisungen von afghanischen Exilantinnen und Exilanten oder der afghanischen Diaspora nach Afghanistan zurück, um die Menschen dort, die vor allem die Verwandten, die Dörfer, mit finanziellen Ressourcen zu unterstützen. Auf der anderen Seite nach wie vor das Erzeugen von einer kritischen Öffentlichkeit. Es gibt immer wieder Afghanistan-Konferenzen, Workshops, Experten, Expertinnen-Anhörungen, Positionspaper und so weiter, die auf Afghanistan sozusagen hinweisen, die Situation dort, jetzt nicht nur der Frauen, es gibt ja auch ganz, also Unterdrückung von beispielsweise ethnischen Minderheiten wie den Hazara oder anderen. Und insofern spielen die Leute im Exil eine sehr große Rolle. Es wird allerdings jetzt in Deutschland mindestens politisch nicht sehr stark aufgegriffen.
Ein Teil der internationalen Politik steht ja scheinbar vor einem Dilemma, einerseits humanitäre Hilfe leisten wollen, ohne dabei zugleich die Taliban politisch aufzuwerten. Sie haben ja auch gerade erwähnt, dass es darum geht, dem Taliban-Regime keine Autorität durch Drittstaaten zu verleihen. Gibt es aus Ihrer Sicht einen gelingenden, einen sinnvollen Umgang innerhalb dieses Spannungsfeldes?
Also dieses Dilemma ist der humanitären Hilfe sehr präsent und sehr bekannt. Ich glaube nicht, dass es einen Ausweg gibt. Es wird sozusagen diskutiert entlang unterschiedlicher normativer Rahmungen. Bis wann, wo sind die roten Linien, bis wann kann man das machen oder kann man das nicht machen? Man kann sagen, dass Deutschland, die deutsche Regierung sich aktuell ganz schlecht anstellt, weil sie Geheimverhandlungen, die jetzt herausgekommen sind, mit den Taliban-Vertretern führen, um afghanische Kriminelle, wie es heißt, die also im Gefängnis sitzen, nach Afghanistan abschieben zu können. Daraufhin haben die Taliban jetzt gefordert, mehr diplomatisches Personal nach Deutschland schicken zu dürfen, um das abwickeln zu können. Und wenn man sich auf diese Weise erpressbar macht, ist das das Schlechteste, was man machen kann.
Sie haben vom Thema Abschiebung gesprochen. Und wenn in Deutschland von Afghanistan die Rede ist, das gilt aber auch oft für andere europäische Staaten, dann wird ja ein Land mit reichhaltiger Kultur einseitig verkürzt. Warum ist das so? Warum wird so einseitig über Afghanistan gesprochen, Ihrer Ansicht nach?
Ich glaube wirklich, dass die Geschichte des 20-jährigen Militäreinsatzes in Afghanistan eine große Rolle spielt. Also wenn wir schauen, was die Ziele der Intervention waren, aus meiner Sicht eine völkerrechtlich fragwürdige Intervention, aber wenn wir uns die seinerzeitigen Ziele anschauen, dann kann man sagen, haben wir gar nichts erreicht. Das, was erreicht worden ist in den 20 Jahren, ist Hoffnung zu geben, Bildung, Gesundheit aufzubauen. Das war vor allem die deutsche Rolle. Und das ist jetzt systematisch wieder abgebaut worden. Und ich glaube, dass diese Geschichte des Scheiterns einfach dazu führt, da nicht genau hinschauen zu wollen.
Von der Geschichte des Scheiterns zur Hoffnung. Zum Schluss gefragt, Herr Professor Bittlingmeier, wenn wir Afghanistan mal nicht nur als Krisengebiet betrachten, sondern als Gesellschaft mit Menschen eben voller Hoffnungen, was könnte sich dadurch an unserem Blick auf das Land und vor allem auch an unserem Handeln verändern?
Ich würde denken, es ist das, was Sie schon angesprochen haben, dass Afghanistan mehr ist als ein Land, in dem islamistische Extremisten herrschen, die Frauen unterdrücken. Also es ist deutlich vielfältiger. Es ist auch eine ganze Reihe von Aktivitäten in Afghanistan jetzt und hier im Gange, die dazu führen, dass beispielsweise nach wie vor Frauen Zugang zu Tertiärbildung kriegen und darüber weiterhin Hoffnung weitergetragen wird, wenn sie so wollen.